ARD Sounds.
Sie hören Bayern 2, das Kulturupdate mit Knut Kortzen. Sie kamen im Morgengrauen und verließen den Tatort mit ihrer Beute nach nur wenigen Minuten schon wieder. Räuber haben gestern in der ostspanischen Provinz Alicante einen der bedeutendsten Goldschätze aus der Bronzezeit gestohlen. Nicht nur die Einwohner der Kleinstadt Villena sind fassungslos. Aus Madrid berichtet unser Korrespondent Nicolas Buschlüter.
Seit rund 7 Jahren ist Fulgencio Cerdán Bürgermeister der Kleinstadt Villena in der Provinz Alicante. Der 27. August dürfte einer der schwersten Tage seiner Amtszeit sein. Vor laufenden Kameras bricht ihm immer wieder die Stimme weg, als er versucht, Worte für den Kunstraub in seiner Stadt zu finden. Dieser Raub zerstörte uns. Dieser Schatz ist Teil unserer Geschichte und unseres kulturellen Reichtums. Wie die Räuber vorgingen, deutet auf mehr als Amateure hin. Nach ersten Erkenntnissen wurde frühmorgens zunächst ein Alarm in einer Turnhalle am Rande der Kleinstadt ausgelöst. Vermutlich ein Ablenkungsmanöver. Dann fuhren mehrere Autos im Zentrum vor dem Museum in Villena vor. Eine Scheibe wurde eingeschlagen. Die Täter stiegen ein und verließen das Gebäude nur wenige Minuten später mitsamt der Beute. Polizist Francisco Poyato erklärt: Wir haben die Überwachungsbilder und wissen, dass es mehrere Täter mit mehreren Fahrzeugen waren. Alles Weitere wird noch untersucht. Bei der Beute handelt es sich um den sogenannten Schatz von Villena. 59 Objekte aus Gold, Silber und Bernstein aus der Bronzezeit. Schalen, Armreife und Ringe, einige von ihnen rund 3000 Jahre alt. Ein Kunstexperte hebt im spanischen Fernsehen den Diebstahl von Villena sogar auf die gleiche Stufe wie den Raub im Pariser Louvre-Museum vom vergangenen Jahr. Die damals geraubten französischen Kronjuwelen wurden auf einen Wert von 88 Millionen Euro geschätzt. Der Schatz von Villena dürfte laut Bürgermeister rund 1,5 Millionen Euro wert sein, wenn man sein Gewicht in Gold aufwiegen würde. Der kulturhistorische und wissenschaftliche Verlust ist jedoch in beiden Fällen unschätzbar. Und noch eines deutet in Villena auf erfahrene Kunstdiebe hin. Schon zweimal zuvor wurde in diesem Jahr in spanische Museen eingebrochen und historische Güter geraubt. Immer nach dem gleichen Muster. In Albacete und in Badajoz wurden jeweils wertvolle Goldmünzen gestohlen. Beide Male stiegen die Räuber durchs Fenster ein und beide Male dauerten die Raubzüge nur wenige Minuten.
Soweit der Bericht über Diebstähle von Goldschätzen in Spanien. Auch in Österreich gibt es einen spektakulären Diebstahl, nämlich den eines Colliers mit 673 Diamanten aus dem Museum für angewandte Kunst in Wien. Sabine Hane.
Die Täter kamen als gewöhnliche Besucher getarnt. Einer der Männer zog eine Waffe, um den Weg zur Vitrine freizumachen. Der zweite schlug das Glas mit einem Hammer ein. Dann flüchteten die Männer mit einem historischen Diamantenkollier. Es handelt sich um ein Schmuckstück der Königin Nasli von Ägypten. Es wurde 1939 vom Pariser Luxusjuwelier Van Cleef & Arpels im Art-Deco-Stil gefertigt. Das Collier ist mit mehr als 600 runden Diamanten und Diamanten im Baguette-Schliff besetzt, die in einem strahlenförmigen Motiv angeordnet sind. Königin Nasli gab das Collier und eine dazu passende Tiara für die Hochzeit ihrer Tochter mit dem iranischen Kronprinzen und späteren Schah Mohammad Reza Pahlavi in Auftrag. Zum Wert machen die österreichischen Behörden keine Angaben. Laut der Datenbank des Auktionshauses Sotheby's erzielte das Schmuckstück vor 10 Jahren bei einer Versteigerung in New York aber einen Wert von umgerechnet rund 3,7 Millionen Euro. Die Täter dürften um den Wert des Schmuckstücks gewusst haben. Die beiden Männer sind weiterhin auf der Flucht. Ob sie im Auftrag handelten, ist laut Wiener Polizei noch unklar. Die Ermittler sind jetzt damit beschäftigt, im Museum die Spuren zu sichern. Ausgewertet werden auch Aufnahmen von Kameras in der Umgebung, zum Beispiel an der nahegelegenen U-Bahn-Station Wien-Mitte, um zu sehen, wohin die Täter geflüchtet sind. Bisher verliert sich ihre Spur im Wiener Stadtpark, direkt gegenüber vom Museum. Der aktuelle Coup erinnert an den spektakulären Diebstahl der Saliera von Benvenuto Cellini aus dem Kunsthistorischen Museum Wien. Das berühmte Salzfass wurde im Mai 2003 entwendet, nachdem der Dieb nachts über ein Baugerüst in das Museum eingestiegen war.
Der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt wird nur alle 3 Jahre vergeben, ist mit 50.000 Euro dotiert und geht an Personen, deren schöpferisches Wirken einer dem Andenken Goethes gewidmeten Ehrung würdig ist. So heißt es offiziell. So eine Person ist der Schriftsteller Uwe Timm, der diesen Preis heuer bekommt. Heute ist die Verleihung an Goethes Geburtstag natürlich. Und Timm ist gebürtiger Hamburger, geboren 1940, lebt aber seit vielen Jahrzehnten schon in München. Und im Deutschunterricht werden, wie von Goethe, auch von Uwe Timm manchmal Texte interpretiert. Judith Heidkamp hat ihn besucht.
Ich habe, als ich eine Lehre machte, einen Meister gehabt, der war sehr gebildet und hat mir damals Wilhelm Meisters Lehrjahre gegeben. Das war wirklich ein Einschnitt, diesen Roman zu lesen. Und seitdem begleiten mich Figuren, Situationen aus diesem Roman.
Goethe war also eigentlich von Anfang an da im Leben des Uwe Timm. Genaueres über erste Lektüren und wie sie entstanden, ist nachzulesen in seinem Buch »Alle meine Geister« von 2023. Timm kann viele andere Goethe-Details aufzählen. Vorträge, Prüfungen, Romanfiguren, die alle mit dem Klassiker zu tun haben. Im Münchner Arbeitszimmer des Schriftstellers, unterm Dach, ziemlich heiß bei 35 Grad, hat er eine Goethe-Ausgabe letzter Hand stehen, die also vom Verfasser noch selbst überwacht wurde. Irgendwann gekauft von einem Preisgeld.
Einfach so, weil ich das wunderbar fand. Die ersten Bände sind 1817 erschienen, die letzten, da war er schon tot.
Politisch hatte der in Weimar auch als Geheimrat und Minister wirkende Goethe für Revolution, die französische zumal, nichts übrig und positionierte sich klar auf Seiten der Reaktion. Da steht Timm woanders, aber als freundlicher Mensch sagt er das natürlich höflich.
Ohne zu reflektieren über die Gründe der Revolution, das heißt auch über den Absolutismus nachzudenken, dass nur der Fürst darüber entschied, was gut und richtig ist. Und das ist irritierend.
Uwe Timm startete sein Schriftstellerleben eher rebellisch, literarisch mit einem Roman über die 68er-Revolte, an der er außerliterarisch selbst teilnahm. Als Student in München war er beim SDS, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, besetzte die Universität mit. Als Schriftsteller machte er den kritischen Blick auf Machtverhältnisse, Ungleichheit und Verdrängung zum integralen Bestandteil seines Schreibens. 68 griff er auf in Heißer Sommer und Jahrzehnte später nochmal in Rot und in Der Freund und der Fremde. Ein Buch, in dem er seine Freundschaft zu Benno Ohnesorg beschrieb. Über Timms ganzes Werk hin sind es immer wieder persönliche Anknüpfungspunkte, auch die Geschichten von Familienmitgliedern, die über Wissen wollen und Verstehen wollen zum Roman werden. Am Beispiel meines Bruders ist da natürlich zu nennen, die erzählende Auseinandersetzung mit der SS-Mitgliedschaft dieses Bruders. Das Private führt zum Gesellschaftlichen, im Kleinen steckt das Große. Und sei es bei der Entdeckung der Currywurst, vielleicht sein größter Bucherfolg, später auch verfilmt. Besonderes Beispiel für Timms so gut funktionierende Antenne für Ungleichheit und Unrecht ist auch der Roman Morenga über deutsche Kolonialverbrechen, erschienen lange bevor Postcolonial Studies ein beliebtes Studienfach wurden.
Ich würde sagen, in jedem Buch, also ob das Morenga ist oder Heißer Sommer, steckt immer auch etwas Biografisches. In dem Schreiben ist es auch ein Klärungsprozess für mich, ein Nachdenken über sich. Und man verändert sich im Schreiben, in der Zeit ja selbst auch. Also deshalb sitze ich da auch so lange dran.
In über 7 Jahrzehnten hat Timm, der gelernte Kürschner, sich so in Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Land und in vielen Formen, inklusive Kinder- und Drehbuch, das Attribut Chronist der Bundesrepublik erschrieben. Es fehlt in keinem Porträt über ihn und damit ist er auch ganz einverstanden. Ab heute ist das Werk des 86-Jährigen nun auch mit dem Goldrand des nur alle 3 Jahre verliehenen Goethe-Preises verziert.
Ich habe nie mit diesem Preis gerechnet und deshalb ist es eine doppelte Freude, wenn man den bekommt.
Uwe Timm. Das Wort Staatsschutz hat seit ein paar Jahren Konjunktur aus traurigem Anlass, weil die Zahl der Staatsfeinde zunimmt, gegen die kriminalpolizeilich vorgegangen wird. Im Idealfall. dass es auch anders kommen kann, davon erzählt der Justiz-Thriller Staatsschutz von Faraz Shariat. Das Filmdrama zeigt institutionellen Rassismus im heutigen Ostdeutschland. Eine Staatsanwältin mit koreanischen Wurzeln wird mit Molotow-Cocktails und mit einem Fahrrad fremdenfeindlich attackiert, aber sie wehrt sich selbst, mutig und juristisch. Eine Kritik von Bettina Dunkel.
Es sind winzige Details, aber dass die junge Staatsanwältin Seo Kim sich nicht völlig in das manchmal befremdlich konservative deutsche Rechtssystem fügen will, erkennt man gleich.
Bitte setzen Sie sich.
Sachliches Auftreten und Juristendeutsch sitzen so perfekt wie ihr bis oben zugeknöpftes weißes Hemd. Die gepierste Ohrmuschel und die Ringe am Daumen jedoch sind Indizien minimalinvasiven Aufbegehrens, das sich bald potenzieren wird. Denn als auf die Deutsch-Koreanerin ein Anschlag verübt wird und die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter und dessen rechtes Netzwerk schleppend bis gar nicht vorangehen, geht Seo Kim in die Offensive. Sie bringt ihren Fall vor Gericht, tritt als Nebenklägerin auf und ermittelt im Verborgenen gegen die eigene Behörde, in der sich die Hinweise auf strukturellen Rassismus verdichten.
Die Mittäter Röders, mindestens zwei, wie wir noch belegen werden, wurden nicht ermittelt. Es bestand und besteht Verdunklungsgefahr.
Es ist ein bedrückendes Szenario, das Regisseur Faraz Shariat und Drehbuchautorin Claudia Schäfer in dem politischen Thriller Staatsschutz entwerfen. Auch weil diese in Ostdeutschland angesiedelte Realfiktion inspiriert ist von Fällen der jüngeren deutschen Vergangenheit. Dem NSU-Prozess, dem Staatsversagen nach den Hanau-Morden im Jahr 2020, dem bis heute ungeklärten Tod von Uri Jalloh in einer Polizeizelle in Dessau. Im Zentrum steht die Frage, ob der Justizapparat noch objektiv urteilt oder auch angesichts der wachsenden AfD-Präsenz in Parlamenten und Behörden, auf dem rechten Auge blind ist. Ein Vorwurf, der im Film wiederholt mit dem Argument abgewehrt wird.
Man nennt uns nicht ohne Grund die objektivste Behörde der Welt. Und das wollen wir auch bleiben.
Natürlich. Es tut mir sehr, sehr leid.
Zynisch ist diese Antwort von Hauptfigur Seo Kim, die sich mit fortschreitender Handlung von ihren Kollegen und ihrer braven Existenz als Staatsanwältin distanziert. Sie schwankt permanent zwischen Wut und Verzweiflung, macht einen Waffenschein, kauft sich einen mattschwarzen Dodge Challenger und röhrt mit diesem uramerikanischen Muscle Car über die Landstraßen, als wäre sie Batman auf der Jagd nach korrupten Cops. Für deutsche Kinoverhältnisse ist diese Hauptfigur ungewöhnlich, auch durchaus ambivalent. Denn sie überschreitet Grenzen, greift bei ihren Ermittlungen zu illegalen Methoden, bringt Freunde in Gefahr. Gleichzeitig ist die Genreüberhöhung zum comicähnlichen Racheengel ohne Superkräfte ein weiterer Aspekt, der Staatsschutz von der oft mutlos biederen Masse deutscher Filmproduktionen abhebt.
Ich bin mit Leib und Seele Staatsanwältin. Und gerade jetzt, wo die Demokratie zunehmend angegriffen wird, ist nichts wichtiger als mit staatlicher Gewalt die Würde aller Menschen zu schützen und sich besonders gegen die Diskriminierung von Minderheiten einzusetzen.
Das ist hier nicht der Ort für linke Parolen.
Frau Kim zitiert das Grundgesetz.
Auch wenn es einige diskussionswürdige Punkte an Staatsschutz gibt, vom unterschwelligen behördlichen Generalverdacht und der Selbstjustiz hin zu Szenen, in denen das Pathos die Oberhand gewinnt und dem Regisseur seine sonst so kontrolliert sachliche Inszenierung aus den Händen gleitet. Dieser Film hat Eier. Die Protagonistin sowieso. Was auch Chen Emilian vom Stadttheater Ingolstadt zu verdanken ist, die in ihrer ersten Leinwandhauptrolle schlichtweg umwerfend ist.
Das sagt Bettina Dunkel. Staatsschutz jetzt im Kino und damit sind wir für heute am Ende angelangt. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.